Einmal ist keinmal. Ey, wir hatten gerade so einen genialen Take und ich habe ihn einfach gelöscht. Eiskalt. Jesus Christ, es ist Donnerstag. Man könnte meinen, es ist Sommer. Wir sind in Hamburg, draußen windet es. Drin sind wir vom Winde verweht. Jesus Christ, unnötiges Intro. Moin Anton, was geht ab?
Ja, Mann, einiges, wie immer.
Einiges wie immer. Alter, ich hab mir gestern einfach weil ich Bock drauf hatte bei Saturn. Guck mal, ich habe einen neuen Plattenspieler von meinem Stiefvater geschenkt bekommen. Und der braucht aber für die Kopfhörer, für die Lautsprecherkabel braucht er so Cinch-Stecker, damit ich den in den meinen Verstärker reinkriege. Ja. Habe ich die da gesucht, habe die nicht gefunden, aber was ich gefunden habe, ist Red Dead Redemption 2 in der Game of the Year Edition für 20 Euro. Und was soll ich sagen, Alter? Ich bin gestern bis 4 Uhr morgens durch die Prärie geritten und habe geguckt, welcher Cowboy-Hut am stylischsten aussieht und welchen Zug ich als nächstes überfallen kann. Es ist mir ein innerer Tupperabend gewesen, dieses Spiel gestern anzuspielen. Geil. Und wenn ich ganz ehrlich bin, eine halbe Stunde bevor du geklingelt hast, lag ich auch noch im Bett und habe gepennt. Das ging unter Umständen gestern ein bisschen länger.
Muss sein manchmal.
Ja, muss.
Spiele sind sowieso voll interessant. Mit Lernen und alles.
Ey, was war so das letzte Spiel, was du so richtig intensiv gespielt hast?
Spiel des Lebens.
Spiel des Lebens? Holy shit, direkt. Da bin ich voll drin. Direkt.
Nein, das letzte Spiel, was ich richtig intensiv gespielt habe, war Schach.
Schach?
War Schach.
Ey, ich habe gehört von ein paar Leuten, dass Schach jetzt gerade wieder einen Boom in Deutschland hat oder zurückkommt. Davon habe ich gar nichts mitbekommen.
Ey, weiß ich nicht, weil das so im Kommen ist. pass auf, das Ding ist, mein Vater ist ein richtiger Schach-Nerd.
Ein Schach-Nerd?
Ein Schach-Nerd. Ein Typ, wenn er könnte, einfach die ganze Zeit Schach spielen könnte, würde er einfach die ganze Zeit Schach spielen.
Okay.
Wenn du ein richtiger Schach-Nerd bist, dann sitzt du nicht im Park und spielst den ganzen Tag Schach. Du sitzt vom PC wie jeder Gamer und ballerst dir einfach eine Partie nach der anderen.
Okay.
Das sind so Chaträume, wo jeder so ein Punktesystem, so ein Hierarchie-Level hat.
Ah, okay.
Und die Trash-Talken sich hart. Trash-Talken, weißt du, mein Vater ist ja quasi russischsprachig.
Ja.
Und sein Spitzname im Schachchat ist Schachujew.
Schachujew? Was heißt das?
Von Schachschwanz.
Halt's Maul.
Ich schwör's dir. Schachschwanz, weil er dich so hart nimmt. Weißt du, was ich meine? Hard in your face.
Hm.
Ja?
Bauer auf E7, dein Ernst?
Ja. Das Ding ist, die sind auch so in dieser Schachwelt, die Leute gucken auf diese Rankings. Und jeder möchte nur gegen jemanden spielen, der im Ranking höher ist.
Um aufzusteigen?
Einfach um zu gucken. Also die richtigen Schachspieler, die wollen halt gucken, wie gut die sind. Und auf alle, die im Ranking unter denen sind, die sehen sie als so...
Minderwertig.
Ja, das ist so hart, Mann.
Stelle ich mir jetzt interessant vor.
Die betteln sich halt, das ist voll so ein nach unten treten. Du kämpfst nur gegen welche, die weniger Punkte haben als du, damit du selber mehr Punkte
bekommst. Ja, aber ist das so dann wie bei Call of Duty in der Lobby auf der Xbox, wenn du dann irgendwie gegen Bambushka 12 spielst, irgendwie Schach?
Ja, die sind... Ja. Das Ding ist, ich bin nicht so krass drin.
Aber du hast meinen Springer genommen, aber ich nehme deine Mutter.
Ich kann dir halt nur sagen, kennst du die Leute, die in der Spilo vom Automaten sitzen und mega sauer da reingucken, voll eine Münze nach der anderen.
Ja, Mann.
So,
habe ich auch Freunde im Freundeskreis.
Und so sitzt mein Vater, wenn er Schach
spielt. Grüße an Anton.
Ja, so sitzt er da, wenn er Schach spielt. Wirklich, es sieht nicht aus wie die Freude am Spielen, er ist wirklich da, er will gewinnen, so, ne? Es ist wirklich Krieg. So,
das ist Competition, ja.
Genau, und jetzt ist das Ding halt, ich bin halt mit Schach aufgewachsen, das war so das erste Spiel, was ich gelernt habe. Ne?
Mhm.
Ich habe mit meinem Vater Schach gespielt und mein Vater hat mir immer beigebracht, wenn du deinen Gegner respektierst, dann spielst du immer volle Pulle. Du machst nicht einen auf Schwächer und lässt den anderen, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Schon allein aus Respekt machst du jemanden so krass fertig, wie du nur kannst.
Damit der auch wachsen kann, damit, na klar.
Ja, damit, einfach, dass du dem Respekt zollst. Und deshalb hat mein Vater mit mir immer volle Härte gespielt, Schach. Das heißt, wenn ich gegen ihn Schach spiele, ist da immer so eine Survival of the Fittest Mentalität gleich am Start.
Mhm.
Deshalb war so das intensivste Spiel, was ich in letzter Zeit gespielt habe, eine Schachpartie mit meinem Vater.
Krass, wollen wir mal eine Schachpartie spielen zusammen?
Weiß ich nicht.
Danach endet dieser Podcast wahrscheinlich.
Also, das ist so, ich versuche ihn mit psychologischen Tricken mürbe zu machen. Ich mache einfach Handymusik einfach an, die er nicht mag. Damit er sich nicht konzentrieren kann. Und tu so, als ob das ein Klingelton
ist. Okay, also richtig psychologische Kriegsführung.
Wenn er mir verbietet, mein Handy anzumachen, tue ich mir immer so Käfer in mein Glas und rühre laut um.
Mhm.
Dass ich mit den Löffeln umhau.
Alter.
Oder huste.
Boah, du bist ja fies, ey.
Genau.
Ich weiß nur, ich hab einmal gegen den Kollegen Schach gespielt.
Aber er verdient das nicht anders.
Das ist
das
Mann, ey.
Ich im Zoll, verstehst du?
Ich weiß gar nicht, ob ich gegen meinen Vater Schach spielen könnte. Ich glaube, das würde richtig schlimm eskalieren. Nee, aber, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Nee, ist weg. Ist einfach weg. Eiskalt weg. Oh Mann. Naja, aber du kannst auf jeden Fall ein Red Dead. Ach nee, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe mal gegen einen Kollegen Schach gespielt. Der war richtig gut. Das war, glaube ich, in der 5., 6. Klasse. Dennis hieß der, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und der hat damals schon mit so Fachvokabular um sich gehauen, was mir die Schuhe ausgezogen hat. Also, keine Ahnung, ich wusste halt so, okay, im ersten Zug, also der Bauer darf beim ersten zweimal gehen und dann noch einmal, so, okay, alles klar.
Der Bauer
klar.
darf drei Schritte machen. Also einen Sprung von zwei Feldern nach vorne.
Genau. Du merkst, ich bin richtig drin. Und er meint, so und ich hab da...
Ich sag dir gerade, wie todernst ich schaffen werde. Und dann sagt, hey, hast du Lust mit mir zu spielen? Ich muss dazu sagen, ich bin aber auch nicht wirklich gut. Weißt du, unter Schachspielern bin ich eher so der Street-Schachspieler. Weißt du,
Okay.
Ich habe nur durch Spielen Schach gelernt. Ich habe jetzt nicht gelernt, okay, verschiedene Versionen, Königsgambit oder was auch immer.
Ja, ey, genau. Und mit solchen Begriffen hat er halt auch mir um die Ohren gehauen. Meint dann so, keine Ahnung, ich habe so irgendwie zwei Bauern weg. Und er so, oh, interessant, eine spanische Eröffnung.
Ja,
und ich so, was willst
genau,
du von mir?
Genau, mit dann hast
du
nicht gesehen. Nein, ich bin nicht so. Ich bin eher so, hier Sand in die Augen und legst in die Hüfte.
Und
so, bam.
Und wenn du nicht guckst, vertausche ich die Spiele auf dem Feld.
Es ist halt so, es gibt halt Leute, die sind wirklich. Ich weiß, meine erste Freundin, so offizielle Freundin, mit der ich richtig lange zusammen war, wo ich auch immer gesagt habe, hey, das ist meine Freundin. Das Krasse ist, ich habe gegen sie, als ich das erste Mal Schach gespielt habe, ich habe ihr so einfach großkotzig angeboten, na, eine Runde Schach.
Oh, und jetzt kommt's.
Und sie hat mich hart fertig gemacht, wie nichts Gutes.
Sie
hat mich komplett
shit.
Gestört. Einmal denke ich Zufall. Okay, zweites Mal. Ich war so, weißt du, dachte ich, hast du die Deckung unten gelassen. Zweites Mal hat sie mich noch viel heftiger mit so einem Kindermatt. Hat sie
nein!
Mich gemacht. Ja,
so noch also, sieben Zügen oder was? Scheiße.
Also, wir haben so irgendwie 10, 12 Spiele haben wir gemacht. Und sie hat mich jedes Mal ohne Hauch einer Chance irgendwie komplett durchgemischt.
Und dann hast du Schluss gemacht?
Nein. Wir waren da noch lange zusammen, weil ich musste einfach so lange mit dir spielen, bis ich gewinne.
Wie lange wart ihr zusammen?
So 2 Jahre. Aber sie war im Schachverein.
Okay.
Sie war im Schachverein. Und
von der Schule aus?
Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine AG war oder was, aber da siehst du halt, wenn jemand wirklich eine Strategie hat, jemand weiß, worauf er achten muss, der ist natürlich wesentlich im Vorteil. Und abseits davon glaube ich, sie war auch von ihrem Brain auch weiter als ich allgemein.
Okay. Ja. Hat sie dir ganz schön die Schuhe ausgezogen?
Im Schach auf jeden Fall, ja. Da hatte ich keine Chance. Bam, bam.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, was hast du so die Woche getrieben?
Ehrlich? Okay. Ich habe mich damit beschäftigt, abseits vom Tagesgeschäft, habe ich mich darauf fokussiert, wie kannst du Gewohnheiten dir aneignen, die du willst und Gewohnheiten, die du ablegen willst, verlieren.
Ach, Thema Bad Habits.
Bad Habits und Good Habits und du kannst die halt ja nicht brechen oder so und wie du das dran bindest. Und also quasi eine Gewohnheit an irgendeinem bestimmten Moment. Und da gibt es halt so ein echt interessantes Buch, das nennt sich Tiny Habits. Ich glaube, der Typ heißt Forb, der das geschrieben hat, F-O-B-B, ich bin mir jetzt nicht sicher.
Forb, schreibe ich mir mal auf.
Super interessantes Buch und das sagt im Endeffekt, der bricht das halt wissenschaftlich runter, was Gewohnheiten sind, wie die entstehen, was gut für die ist, was schlecht für die ist und so weiter. Und im Endeffekt sind da echt sehr interessante Ansätze. Zum Beispiel die Zielsetzung, die du dir setzt, muss so niedrig sein, dass du quasi immer am Überperformen bist. Und dann
okay,
ist gut, ja. So mehr oder weniger in die Richtung geht das. Also von mir, das ist jetzt von meiner freien Interpretation.
Das ist ja auch dieser Navy Seal Motivationssatz irgendwie, also keine Ahnung, so ich ziehe meine ganzen Motivationssprüche immer aus 3 Uhr morgens YouTube-Algorithmus, ballert mir was um die Ohren. Wenn du morgens aufstehst und direkt als erstes dein Bett machst, dann kann der Tag so scheiße werden, wie er will. Du hast ja schon eine Sache erledigt an dem Tag. So, und andersrum, also anders gemünzt halt, wenn du direkt morgens aufwachst und dein Bett sofort machst oder zumindest aufschlägst und die Kissen richtest, dann hast du schon direkt was geschafft an dem Tag und das stimmt das Mindset wohl ganz gut.
Ich mach sowas auch. Jedes Mal, wenn ich mir den Arsch abwisch, sage ich, hey, du hast zumindest etwas heute
sauber. Oh Mann.
Dann, Checkmark.
Perfekt. Abgehakt. Ja, Mann, abgehakt. Das war ein dummer Witz, Mann. Ich weiß auch nicht. Ich wollte dich nicht ganz hängen lassen.
Nein,
du warst
echt ein guter Kollege. Hey.
Comedy. Oh Mann. Anton, wollen wir heute eine Kategorie schon vorziehen, die wir die letzten zwei Wochen so ein bisschen etabliert haben, mit Empfehlungen in der Corona-Zeit, kleine Läden im Hamburger Umfeld, kleine die man Läden unterstützen kann. Machen. Kleine Läden groß machen, ja.
Ja, hast du eine Empfehlung?
Ja, ich kann direkt starten. Und zwar kann ich das Alabama-Kino empfehlen in der Jahrestraße 20. Ist ein ganz kleines Programmkino, passen so 100 Leute in den Saal. Jetzt natürlich gerade weniger, weil die auf die Mindestabstände achten müssen. Geführt ist das Ganze von Michael Konrad und Christian Mattern, also auch ein inhabergeführtes kleines Kino. Haben eine coole Auswahl an Filmen. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, wer keinen Bock hat, irgendwie die ganze Zeit ins Cinemax zu gehen oder große Ketten zu unterstützen. Das Alabama-Kino in Barmbek Süd in der Jahrestraße 20. Mhm. Kommen wir jetzt zum Wetter.
Nein, sehr interessant, ey, mega geil. Und wann warst du das letzte Mal da?
Ich war das letzte Mal da vor 4 Monaten, als der Woody Allen-Film lief. Kann auch sein, dass das schon länger her ist, A Rainy Day in New York. Und ich war mit meiner besten Freundin da, mit Leonie. Und es war ein bisschen weird, weil offensichtlich nur Pärchen in diesem Woody Allen-Film saßen. Und ganz romantisch halt mit, oh Gott, wie heißt der nochmal? Timothy Shyamalan.
Ich weiß nicht, wie du meinst.
Ja, ich auch nicht. Also es ist so ein ganz androgyner Schauspieler aus der neuen Generation. Der hat auch Call Me By Your Name hat er, glaube ich, mitgespielt. Ich weiß nicht, Timothy irgendwas.
Okay, aber der Film war sehr romantisch, so Pärchen.
Ja, genau. Und du hast halt die ganze Zeit, also wir saßen relativ weit hinten und du hast halt die ganze Zeit gesehen, wie die Köpfe vorher die ganze Zeit zusammen wieder auseinandergingen. Also so die Leute waren halt, Knutschi-Butschi. Wir saßen da maximal uninteressant und haben uns die ganze Zeit gefragt, oh geil, welche Musik hat er benutzt und warum hat er das gerade so und so gedreht?
Okay.
Ja, es war sehr... Also,
ihr habt da so einen auf intellektuell gemacht.
Ja, es war ein weirder Vibe. Aber guter Film und gutes Kino, kann ich sehr empfehlen.
Geil.
Was hast du zu empfehlen, Anton?
Was ich zu empfehlen habe, das ist die Meierei in St. Pauli, in Hamburg auch.
Kenne ich gar nicht.
Ja, das ist auch eine verrückte Geschichte, wie ich dort gelandet bin.
Okay.
Also was heißt verrückte Geschichte? Es ist nicht verrückt, aber das ist, ich weiß nicht, ob man den Typ nicht mit dem Drogenhändler einfach vergleichen kann. Weil das ist nicht normal, Alter, da wirst du abhängig von.
Okay, krass, so gut.
Ja, pass auf, es ist, ich will nicht, es war so folgende Situation. Ich bin öfter jetzt, das war vor Corona und ich war öfter auf Tour halt, immer, was so Stand-Up angeht. Das heißt, alle Wochenenden sind immer weg. Also wegen Stand-Up. Und meine Frau wird halt ein bisschen, ja, nicht pissig, aber es ist auch schon uncool, wenn sie gar keine Aufmerksamkeit von mir bekommt.
Ja, verstehe ich.
Ja, dass du nicht irgendwie mal zusammen weggehst und ich habe da ja auch Bock drauf. Ne?
Ja.
Aber Stand-Up hat halt Hauptpriorität und wir waren nirgendwo hinweg. Und wir haben einen Deal gemacht, pass auf, einmal im Monat gehen wir irgendwo hin. Ja, wo nur wir quasi, oh, nicht zwingend mit Freunden oder so, weißt du, wo wir irgendwie was entdecken, was Schönes.
Quality Time.
Und weil sie immer Vorschläge gemacht hat oder irgendwie was vorschlägt und ich dann immer mecker, vegane Kacke will ich nicht und so, hat sie gesagt, ich muss einen Vorschlag machen. Aber mir ist nichts eingefallen. Erst wollte ich so einen coolen Döner vorschlagen.
Anton, der Romantiker.
Aber das war dann keine gute Idee. Auf jeden Fall, ich komme dann aus einem von einem Auftritt von Moin Haha.
Ja.
Bin ich so auf dem Weg nach Hause und ich habe noch ein paar Freunde getroffen nach der Vorstellung, also die, mit denen wir aufgetreten sind. Und dann wurde es ein bisschen hin und her und ich war dann, wie soll ich sagen, so angeraucht. Und ein bisschen kurz die Orientierung verloren, weil ich auch ein bisschen noch was getrunken habe. Und dann sehe ich, da ist so ein Laden. Und ich denke, hey, gehe ich da mal hin, dann gehe ich erstmal auf Toilette, dann bin ich ein Problem zumindest los.
Ja, okay. Das täglich irgendwas sauber machen.
So. Dann bin ich auf jeden Fall dort da rein. Und ich habe keinen Plan, was ist eine Meierei? What the fuck ist eine Meierei? Was ist das für ein Name? Weißt du, was machst du in der Meierei?
Weiß ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall, anscheinend hat das irgendwas zu tun mit Milchprodukten.
Ah, okay.
Ne? Machst Käse und so, machst du oder verkaufst du oder isst Käse und Wein. Käse und Wein ist so das Ding da. Auf jeden Fall, ich gehe da rein, der Typ da drin, der, ich weiß nicht, ob der das führt oder so, aber das war so ein Mann und eine Frau, die waren so krass freundlich und korrekt. Und das war so eine richtig magische Ambiente, wo du denkst, wow, das ist so ganz klein, super ulkig, ich bin erstmal schnell auf Toilette, bin dann wieder hoch und dann dachte ich, okay, wenn du schon mal hier bist, check das aus, vielleicht kommst du hierher mit deiner Frau.
Weißt du? Ah, okay, du so. Fuchs.
Dann habe ich ein bisschen was dort bestellt und die bringen dir eine leckere Sache nach dem anderen. Aber so leckere Sachen, wo du...
Ja, aber was denn jetzt? Also was machen...
So, die haben da verschiedenes Fingerfood, Antipasti, Käse,
haben... Also eher so Hausmannsküche oder?
Ja, verschieden, also Wein, also nicht Hausmannsküche, eher so leichtere Küche. Ein Kaffee, ehrlich, es gibt auch Kuchen, die machen da verschiedene Sachen, deshalb ist das schwer, das einzuordnen, weil Meierei scheint so an sich gar nicht zu stimmen, wirklich.
Okay, verstehe.
Aber ich habe da keine Ahnung, wahrscheinlich laber ich Bullshit, ich kann dir nur sagen, ich bin dann dorthin und ich wollte quasi dann nach Hause hinkommen und dir dann so eine Überraschung bereiten, von wegen, hey, guck mal, wie charmant ich bin, hier ein Surprise. Und dann checkst du gleich, oh, wir gehen da hin, ja, wir gehen da hin. Weißt du? Und dann dachte ich, okay, ich nehme da was hin in so einem Prospekt und noch irgendwie was Leckeres von dort.
Ja.
Und die hatten kein Prospekt, kein Nix. Aber die hatten auf jeden Fall was Leckeres. Und was die hatten, oh Mann, leck mich am fucking Arsch.
Okay.
Sowas darfst du nicht verkaufen, Mann. Sowas muss verboten werden. Das ist quasi wie, du unterschreibst dein Todesurteil mit einer richtigen Diabetes-Party.
Endstation Diabetes.
Die haben so eine gebrannte Mandelcreme, aber gebrannte salzige Mandelcreme.
Creme und dann aufs Brot?
Du kannst es aufs Brot schmieren, genau. Wie in so einem Glas, wie so ein Nutella-Glas.
Alter, was?
Das ist so ein freakiger Geschmack.
Wie heißt der? Meierei, ja?
Meierei, genau. Meierei St. Pauli, das ist Clemens-Schulz-Straße 54.
Ah, doch, safe. Ist das so ein Eckgebäude?
Das ist da irgendwie drin. Ich war nicht ganz klar im Kopf, als wir da hingegangen sind.
Okay.
Und dann aber das zweite Mal waren wir auch da und dann, das ist keine Ecke, glaube ich. Das ist so halb. Aber
okay, okay, okay.
Man findet das schon. Das steht da dran von außen, Meierei. Man sieht, das ist mega, mega niedlich.
Ja, die machen auch morgens Brunch, glaube ich. Ich glaube, ja, die sind...
Das sieht 1A so aus, wie so...
Safe,
wie so
ein Laden, safe war ich da schon mal.
Influencerin-Werbung.
Okay.
1:1. Aber es ist halt trotzdem cool. Es ist halt trotzdem
verdammt cool. Okay, geil.
Es ist halt trotzdem verdammt cool. Ich muss halt schon sagen, also ich bin da wieder hingegangen, weil es einfach so lecker. Ich habe da auch extrem geilen Wein getrunken.
Oh, Hammer.
Extrem geilen Weißwein. Mann.
Boah, an der Stelle kann ich auch nochmal, mache ich jetzt nochmal Werbung für einen zweiten Laden, der eigentlich ziemlich gut läuft. Ich glaube, der braucht gar keinen Shoutout, aber weil die einfach immer so todeskorrekt sind und ich dann nach den Stand-Up-Shows immer hingehe, ist das auf der Reeperbahn das Holy Taco. Und zwar das Holy Taco ist ein Taco-Laden von Oliver Huntemann, seines Zeichen DJs, mit einem anderen Kollegen, dessen Name mir gerade entfallen ist, auch Inhaber geführter Laden. Und die haben montags immer die Taco-Flat. Das heißt, du zahlst halt irgendwie 20 Euro und du kannst so viel Tacos essen, wie du willst.
Taco-Flat klingt wie so ein Ritual, was ich irgendwie eine Studentenverbindung irgendwie geben könnte. Weißt du, wie ich meine? Okay, Mittwoch Taco-Flat!
Ey, ich war auf einer Comedy-Show im Hecken, das ist auch auf der Reeperbahn, so ein kleiner Club. Und wir haben uns dort in der Pause, weil da zwei Comedians über Tacos geredet haben, ich weiß gar nicht mehr... Ah doch, Digga, hier, Carus Kalanta und Daniel Wolfson, Chips und Kaviar war das, glaube ich.
In Hamburg,
ja, das war im Rahmen des Enjoy Podcast Festivals, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und ich hatte aber so Hunger, dass ich dann in der Pause rausgegangen bin. Und es war halt auch an dem Tag besagter Taco Flatrate Tag, oder was habe ich gerade gesagt? Taco Flat. Oh Mann, Alter. Diese Folge ist von Highlights gezeichnet, auf jeden Fall.
Ich finde die gar nicht so schlecht.
Nein, um Gottes Willen. Taco Flat ist genial. Und ich meinte aber, ich brauche die für Takeaway.
Was müsste es für zum Handyvertrag geben, Alter? Allnet und Taco Flat.
Allnet und Taco Flat, ja. Taco Flat im Jumba Topstar-Abo, wäre ich direkt dabei. Nee, und dann meine ich halt so, yo, ich will Tacos haben. Und so, ja, kein Problem, zahlst bei 20 Euro, kriegst so viele Tacos, wie du essen kannst. Ich so, ja, Bro, ich muss aber auch gleich wieder... Bist du sicher, dass du heute bankrott gehen willst? Und da meinte ich so, ja, pass auf, irgendwie... Aber ich will ich mitnehmen, oder? Ja, genau, nee, eben eigentlich nicht. Und er kannte mich aber noch von ein paar Besuchen in den vergangenen Wochen und Monaten, dass der mir dann halt wirklich 20 Tacos eingepackt hat. Also ich habe pro Taco 1 Euro bezahlt. Und das war der absolute Wahnsinn. Dann kam ich zurück auf die Veranstaltung und ich habe natürlich nicht 20 Tacos alleine gegessen. Das wäre der absolute Wahnsinn. Aber es war auch ein kleiner Raum, den die gespielt haben. Und dann haben fast alle Tacos bekommen. Das war ganz geil. Ich habe so 3 gegessen.
Du solche Moves manchmal, ne? Du bist schon so ein Gönner.
Ich bin ein richtiger Gönjamin, ja.
Manchmal ja.
Ja, wenn ich von der Sache überzeugt bin, dann will ich das mit anderen Leuten teilen. Also da bin ich... Yes, I believe in the Taco. Also Holy Taco, Ecke Davidstraße auf der Reeperbahn.
Geil.
Mega, mega gut. Ich hab Bock auf Tacos, Mann. Ja, wollen wir nachher noch was essen, Alter?
Ja,
Mann. 100 Pro. Ja, wir hatten schon Hunger. Ey, hast du diese Woche AEW gesehen?
Damn right, I
have. Ey, mega, mega geil. Die ganze Woche war von richtigen Highlights gespickt. Wollen wir die Folge einfach mal durchgehen?
Ja.
Also, ich hab zur Main-Show ungefähr eingeschaltet. Das Match, was in der letzten Woche geteased wurde, kam diese Woche, und zwar das 10-Mann-Tag-Team-Match. Auf der einen Seite stehen die Best Friends, also Chuck Taylor und Trent, Orange Cassidy und The Jungle Express gegen den Inner Circle, also Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, hier im Proud and Powerful, also Santana und Ortiz. Und es ging, glaube ich, eine Viertelstunde, das Match. Und es war richtig energiegeladen, es war richtig, richtig nice. Hast du es gesehen?
Nein.
Ah, oh, schade, Alter.
Ich hab's leider erst zu Hikaru Shida gegen Diamante.
Ah, okay. Aber das war ja relativ in der Mitte von der Show, ne? Bei welchem Match war denn das? Das war das, warte, ich schau mal hier parallel nach. Ich glaube, das vierte Match war das, ne?
Ich weiß ja nicht, was davor war. Ich bin wirklich zu dem Zeitpunkt erst reingesetzt.
Nee, also keine Ahnung, man muss halt einfach AEW zugutehalten, dass sie halt einfach richtig, richtig Ahnung vom Tag Team Wrestling haben.
Also, wollte ich gerade sagen, der Unterschied ist krass. Also ja. Tag Team ist bei denen viel besser als One-on-One.
Ja, vor allem, jetzt müssen wir doch noch einmal kurz über die WWE reden, weil ich habe vor 3 Wochen, habe ich glaube ich, gesagt, dass sie bestimmt noch unter 1 Million Zuschauer kommen dieses Jahr. Möchte ich revidieren, wird wahrscheinlich nicht passieren, also glaube ich nicht, weil die sich gerade so ein bisschen fangen, aber die haben jetzt halt trotzdem in der vorletzten Raw-Ausgabe unter 1,5 Millionen Zuschauer gehabt und da habe ich mal so ein bisschen geguckt irgendwie, wie das noch vor ein paar Jahren aussah und letztes Jahr war das halt doppelt so hoch und das Jahr davor war es auch doppelt so hoch, also die nehmen gerade wahnsinnig an Zuschauern ab. Und es liegt aber nicht an dem qualitativen Wrestling, weil der Kader ist besser denn je. Sondern es liegt halt einfach an den Storylines. So, es ist halt irgendwie, es ist halt alles todesunlogisch und macht halt irgendwie alles gar keinen Sinn. Und das feiere ich bei AEW, dass die halt irgendwie zum Beispiel auch so ein stumpfes 10-Man-Tag-Team-Match halt irgendwie über 3 Wochen aufbauen und dann als Opener halt auch einfach für eine Show raushauen, für eine Weekly-Show. Das ist voll ungewöhnlich.
Als Opener ist auf jeden Fall krass. Das ist auch. Die schließen einfach stumpf an. Ich glaube, das hat auch mit der Logik vom Storytelling zu tun. Ja. Das Letzte, was du gesehen hast, war, wie die sich angeheizt haben.
Ja, ja, genau.
Das heißt, es geht genau da auch weiter, wie eine Folge. Ich glaube, die anderen...
Ja, eben.
Also, das ist richtig gewichst.
Also als Wrestling-Fan wird man ja fast schon verwöhnt, wenn mal logische Booking-Entscheidungen und logisch produziert wird.
Wobei, ich bin nicht mit allem glücklich. Zum Beispiel, ich habe ja den Kampf zwischen Hikaru Shida und Diamante. Das war so das Erste, was ich gesehen habe.
Ja, Diamante ist so eine Lateinamerikanerin, genau. Ne? Die habe ich noch nicht so richtig und auf dem Schirm.
Ich weiß nicht, ob das ihre Introduction als Charakter war oder was.
Mhm.
Wahrscheinlich ist die auch mega bekannt und ich bin halt nur mega der Trottel so. Ne?
War das ein Titelmatch?
Ja, wahrscheinlich schon, weil Hikaru Shida ist ja Champion.
Ja, aber dass sie schon... Warte, ich google das einmal.
Auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, was ich nicht so geil fand, ich hatte von Anfang an...
Nee, war kein Titelmatch.
...die Gewissheit, dass Hikaru Shida gewinnt.
Ja.
Es hat nie den Anschein gemacht, dass Diamante irgendwie eine Chance hat.
Ah, okay.
Also einfach auch schon so von der Introduction quasi. Ich habe nie Hikaru Shida irgendwo in Gefahr gesehen, so, ne, zu verlieren.
Mhm.
Und dementsprechend fand ich auch den Kampf so.
Also war sie für Hikaru eher so ein Aufbaugegnerin?
Und ich weiß es nicht.
Okay.
Und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, man, Wrestling ist 1-on-1 vielleicht nicht so interessant wie im Tag-Team, außer wenn du irgendwie ein japanisches Deathmatch hast oder so. Und da hat man mich ein bisschen verloren, so vom Storytelling her. Ich habe nicht genau verstanden, warum ist die jetzt der Gegner?
Ich glaube einfach, dass die, damit die beide mal so ein bisschen On-Air-Time kriegen und Hikaru Shida aufgebaut werden kann als ernstzunehmende Champion, dass wenn die auch das mal, wenn die auch, genau, wenn die auch mal in 6 Minuten jemanden weghaut.
Ja, okay. Ja. Das war, und Mann, Alter, weißt du, wer mich hart geflasht hat?
Wer?
Oh Mann, ich dachte, was ist hier los? MJF.
Oh nein, ja, Alter, das war das.
Alle, die das. Ich hab ihn einmal vorher gesehen. Ich wusste nicht, dass es MJF war. Ich hab ihn kurz reingeschnitten gesehen und dort war der in so einem blauen Höschen mit so einem Burberry-Schal.
Ja, ist so
und
geil, dachte, der Typ.
What the fuck, was ist das? Dann dachte, wie, was ist das denn für schlechtes Character-Writing? So, was soll das sein?
Ja.
Und dann sehe ich ihn gestern das erste Mal.
Mhm.
Und ich denke. What the fuck? Das Ding ist, er ist so seine Initial, so MJF, ist ein bisschen wie JFK.
Ja.
Das zweite ist, man, MJF steht anscheinend für Maxwell Jacob Friedman.
Ja, was weißt auch du, schon mega bonzig klingt.
Voll der Jude und er hat noch voll die Trump-Attitüde die ganze Zeit.
Jetzt, für alle, also wahrscheinlich alle, die das hier hören, die Folge nicht gesehen haben, MJF spielt so das Gimmick des des Monaco versnobten Emporkömmling. Also er spielt die den unsympathischsten Menschen als Wrestling-Charakter. Er tritt auch immer irgendwie nur so einen knappen Shorts auf, aber mit Burberry-Schal.
Wobei, das Ding ist, er ist da jetzt nicht im Shop gewesen, sondern er war in so einem Anzug.
Genau.
Und zu dem Anzug hat er einen Burberry-Schal. Dann geht das raus und das war so quasi State of the Industry Address.
Ja, genau. Es war wie so eine Trump-Rede aufgebaut, genau. Und er kommt ans Podium. Und
das Podium sieht aus wie so ein scheiß Burberry-Schal. Ja, aber das ist schon geil.
Das ist so hart, cool, bescheuert gewesen.
Er nutzt auch so die gleichen rhetorischen Mittel, wie Trump das macht, dass er so Spitznamen. Das gibt zum Beispiel John Moxley,
ja. Der
ist so der Champion und deshalb zieht er auf
den. Genau, ehemaliger Dean Ambrose.
Und dann überlegt er sich so einen Spitznamen wie Dictator John.
Ja, vor allem dann hat er auch zwei Hashtags initiiert, Hashtag Not My Champion und Hashtag MJF 2020.
Er steht voll für Change, er will ein Change in der Industry und so weiter.
Aber meinst du, der zieht das durch parallel bis zur Wahl in, im November?
Ja, hundertprozentig, er ist jung und hat Energie. Der ballert das so durch.
Ey, vor allem, der ist halt 23, ne?
Ja, weißt schon. Also,
der ist halt jünger als ich, das ist unfassbar.
Ja, und der zieht das, vor allem das Krasse ist, es ist ja kein Publikum in der Arena oder wo das stattfindet.
Na, der Lockerroom halt, ne? Also 20, 30 Leute sind schon, genau. De facto kein Publikum.
Zum Teil sind das ja eigentlich so die Wrestler selber, die davor oder danach dran sind oder so.
Ja, nur, ja.
Genau. Und die gehen da lang und die haben da so diese Plastikpuppe, die er so küsst wie so ein Baby und sich danach den Mund desinfiziert. Das ist ein Gimmick, er läuft in das Publikum, da steht da so eine Frau mit so einem Baby und dann soll er das küssen und dann küsst er das und dann zieht er sich in den Mund. Also er steckt auch seinen Securities immer Geld zu und batscht den so auf die Backpfeife, so immer locker, hey, guter Junge.
Ey, was ich so geil an dem finde, ist halt
durch,
so die Promotion gibt es ja jetzt noch kein Jahr oder knapp ein Jahr ungefähr und solange nimmt man den halt auch irgendwie im Fernsehen wahr, ne? Also Indie-Circus ist ja, also so in der Independent-Liga ist ja nochmal ein anderes Acting. Also keine Ahnung, wenn du jetzt auf der Bühne stehst und Stand-Up machst, spielst du ja einen Raum mit 40 Leuten anders als einen Raum irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, jetzt im Quatsch-Comedy-Club oder Nightwatch, was, wo du weißt, dass es auch im Fernsehen läuft oder halt irgendwie auf einer größeren Bühne stattfindet.
Das könnte ich sagen.
Okay, fair enough. Aber, aber der Typ ist halt, also wie gesagt, 23 und der hat jetzt schon so eine allumfassende Präsenz und so ein Bewusstsein dafür, wie er wirkt und wie andere ihn auch wahrnehmen.
Er ist da extrem selbstsicher drin.
Also ich finde den krasser als ein Shawn Michaels irgendwie zu sein. Ja, obwohl, weiß nicht. Also ich find ihn schon ziemlich, ziemlich krass.
Er ist schon echt krass. Vor allem, ich finde das auch krass, wie, guck mal, alle wissen, dass es nicht echt ist. Aber die Argumente oder die Kritikpunkte, die er aufbringt, sind immer noch nah genug an der Situation innerhalb der einzelnen Ligen und so weiter, innerhalb der Hierarchien und innerhalb bei den Wrestlern und so, dass das immer noch so einen wahren Kern dann irgendwo noch mit drin hat, was den Beef, den die dort spielen, wirklich so realistisch halt erscheinen lässt.
Ja,
das ist das, was ich so an dem Storytelling so bewundere, dass obwohl du weißt, dass es komplett fiktiv ist,
ja,
dass das trotzdem so überzeugend ist.
Ja, stimmt. Und vor allem, ja, nee, du hast eigentlich recht. Und daraus ableitend schafft der es halt, also der nimmt die, der, ja, wie sagt man, der ist sich dieser fiktiven Situation bewusst und münzt die aber für sich um. Also so, der spielt ironisch damit irgendwie, dass er gerade in diesem Wrestling-Zirkus stattfindet, ohne das aber so zu überspitzen, dass man halt das Interesse verliert. Also, Mann, ich will auch nicht die ganze Zeit die WWE bashen irgendwie, aber leider gibt's halt einfach viel zu bashen gerade. Die halt irgendwie ihre Charaktere halt super, super unlogisch aufbauen. Zum Beispiel, ach, keine Ahnung, hast du das mitbekommen mit Kairi Sane? Mm-mm. Auch so eine japanische Wrestlerin, die jetzt wieder zurück in ihr Heimatland geht.
Die wurde gekickt.
Ja, die wurde wortwörtlich gekickt. Also die wurde jetzt nicht aus der Company gekickt, also die hat einfach ihren Vertrag nicht verlängert. Aber es gibt gerade Sasha Banks und Bayley, die sich gerade irgendwie alle Gürtel schnappen. Die gegen Asuka oder Asuka oder wie man sie ausspricht, und Kairi Sane halt fäden, und dann hatten die halt irgendwie neulich ein Match, und dann auf dem Titantron, also auf diesem großen Screen, der immer in den Hallen hängt, wurde sie halt irgendwie Backstage vermöbelt. Und dann musste sich Asuka halt im Ring entscheiden, oh Gott, helfe ich jetzt meiner Freundin?
Oder mit Kamera?
Mit Kamera, na, natürlich. Okay, oder
in echt so?
Nein, also so in der Show, im Teil der Show. Offensichtlich. Und dann war die Frage für sie halt, scheiße, helfe ich jetzt meiner Freundin oder gewinne ich jetzt den Gürtel? Und dann ist sie halt echt Backstage gelaufen, um da dann auch überrascht zu werden, in den Hinterhalt gelockt zu werden. Und das war halt einfach der letzte Auftritt von Kairi Sane. So, und die kommt halt nicht mehr wieder in die WWE. Wo ich mir auch denke, so, Mann, man hätte den schönsten Abschied vorbereiten können. Einen, der ihr würdig gewesen wäre. Ja.
Ja,
einfach verschwendet. Und so die Momente der Verschwendung irgendwie, die gibt's halt in den letzten 10 Jahren zu Genüge. Seit CM Punk halt irgendwie diese legendäre Rede gehalten hat, irgendwie, was alles falsch läuft in der Branche, ist halt nicht viel passiert. Naja, schade. Genau, und deswegen feiere ich halt so einen MJF, der halt irgendwie sich vorne hinstellt und sich komplett dessen bewusst ist, irgendwie wie überspitzt und bizarr das alles ist, im Jahre 2020 in Zeiten von Social Media Wrestling-Fan zu sein und auch aktiver Wrestler zu sein.
Aber das genial. Ist extrem genial.
Genialer Typ.
Genialer Typ.
Ich ja. weiß
nicht, schreiben die selber die Charaktere? Kriegen die die?
Teils. Also ich glaube, dass sie auch Producer haben, die halt irgendwie eine Richtung mitbestimmen. Aber die haben, glaube ich, wahnsinnig viel kreative Freiheit. Ja, also ich glaube, also bei MJF bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass alles aus seiner Feder kommt.
Meinst du echt?
Ja, weil dafür ist es zu gut. Es ist eigentlich zu gut dafür.
Es ist mega gut.
Ja.
Es ist echt mega gut und es ist auch so.
Also falls ihr euch das reinziehen wollt.
Ne?
Ja, komplett
so
nur.
Crazy Mix. So ein crazy, crazy Mix.
Ich liebe diesen Typen, ist Hammer. Genial.
Ja,
sehr beeindruckend. Falls ihr euch das mal reinziehen wollt, über was wir hier gerade schon seit 10 Minuten reden, die Rede heißt We Deserve Better. Vom 29.07. AEW. Wir verdienen Besseres.
Für mich ist das auch ein Comedy-Wrestler eigentlich.
Komplett?
Ja,
klar.
Das ist eigentlich ein Comedy-Wrestler.
Aber guck mal, das, was ich halt so an Wrestling feiere, ist, du kannst halt, also wenn es halt ein Booking gibt, was halt in sich schlüssig ist und gut begründet ist, dann hoppala.
Hörst du das Rauschen?
Ja, wir haben gerade so einen kleinen Sound.
Welche?
Warte mal, eine Sekunde.
Ja, das ist, weil das Kabel da dran ist und du hörst den Strom. Das Kabel muss weg vom Mikro.
Naja, okay. Du. Warte.
Nice.
Sehr gut, Alter.
Nice.
Ich wollte gerade sagen, keine Folge ohne Tonprobleme, ne? an dieser Stelle möchten wir auf unsere Patreon-Page aufmerksam machen. Werdet doch der Erste, der uns unterstützt. Nee, genau. AEW, scheiße, Mann, wo war ich denn? Wir haben schon zweimal den Faden verloren heute. Egal. MJF, We Deserve Better, zieht euch das auf jeden Fall rein. Ah ja, genau. Konsequente Booking-Entscheidung. Weil der spielt jetzt halt dieses Gimmick und wer weiß, wie lange der das jetzt noch macht. Irgendwie, vielleicht macht er das noch ein halbes Jahr, vielleicht macht er das noch ein Jahr, vielleicht auch zwei. Aber dann wird er, da bin ich mir ganz sicher, was anderes finden, was daran anknüpft, dass er irgendwie eine Erkenntnis hat, irgendwie so, ah, okay, ich bin jetzt nicht mehr der und der, weil das und das passiert ist.
Meinst du, so ein Lebenscoach dann wird oder so ein Shit, so ein Lebenscoach-Wrestler?
Ja, oder, ein geiler Charakter, oder in seiner Karriere halt irgendwie den nächsten logischen, die nächste charakterliche Entwicklung macht. Ich meine, wenn du 23 bist, so, dann weißt du auch noch nicht, wer du bist, ne?
Ja, aber guck mal, mit wie vielen Jahren hat der Undertaker gestartet?
Boah, das ist eine gute Frage.
Auf jeden Fall lange her.
Ja, das ist schon ein paar Tage her.
Und für ihn, weißt du, ist einfach an ihm kleben geblieben.
Ja, aber das war ja vorher auch anders. Also, wobei der Undertaker hat es ja nochmal probiert, mit seinem Deadman Walking, also mit seinem, der hat immer so ein Biker-Gimmick gehabt, ja. Dann irgendwie in den 2000ern am Anfang und hat das jetzt nochmal aufgegriffen bei seinem letzten WrestleMania-Kampf. Also, so ganz, ganz der Totengräber war er dann ja doch nicht mehr. Ey, das ist auch eine Entscheidung, die ich bis, also das kann man kontrovers diskutieren, aber die ich bis heute nicht verstanden habe, warum man den Undertaker hat verlieren lassen bei WrestleMania. So, warum?
Im letzten Kampf?
Nee, schon ein paar Jahre her. Als der, ich glaube, es war 29-0 oder so, oder 30-0, ich weiß nicht genau. Und dann hat er gegen Brock Lesnar verloren. Oder 31-1 war es dann auf einmal, ich weiß es gar nicht mehr. Aber dass man den hat gegen Brock Lesnar verlieren lassen, Mann, ey.
Auch einen Generationenwechsel irgendwie einzuleiten.
Aber Brock Lesnar ist doch kein Generationenwechsel.
Ja, im Vergleich zum Undertaker schon. Undertaker ist ja halt auch schon einen Tag älter.
Ja, also auf der einen Seite denke ich mir, okay, keiner bei... Oh Mann, die haben Shawn Michaels zweimal verlieren lassen, weißt du, ne? Und dann schenken die das Brock Lesnar, so einem Typen, der halt viermal sein Gesicht in die Kamera hält im Jahr.
Mit dir zieht mega viele Leute.
Ja, Brock stimmt schon.
Brock Lesnar zieht halt ohne Ende Leute. Ey, der hat sofort einen Titelkampf gekriegt bei der UFC quasi, ne?
Ja, aber ja, der Typ ist ja auch eine genetische Ausnahmeerscheinung, ne?
Aber hat trotzdem hart auf die Fresse gekriegt.
Ja, aber erst später, ne? Also, ja, Silver hat auseinandergenommen, ne?
And welchen Silver?
Ja, nicht Silver. Randy Couture hat auseinandergenommen.
Randy Couture, ja, aber Randy, das ist auch...
Komm ich ja noch Silver gerade?
Das müsste ja irgendwie, das war schon so von der Gewichtsklasse war es auch ein bisschen hart, so, ne? Das Superschwergewicht, das ist schon ein krasser Unterschied gewesen. Ja, hast ja recht, natürlich, das ist ein genetischer Vorteil. Und ich glaube auch, er war da auch echt hart zugeräudelt, so.
Meinst du? Ihr müsst euch vorstellen, weißt du, wenn ihr im Supermarkt geht und an der frischen Theke Matt kauft. So. Und dann malt ihr da vorne ein kleines Schwert drauf und hinten so einen Stierkopf. Das ist Brock Lesnar. Das skaliert ihr dann ein bisschen hoch. Also der Typ ist ja nur juicy.
Juicy Fruit. Ja. Das ist eine klasse Sache. Aber im Endeffekt, du musst machen, was du machen musst.
Ja.
Na, der hat sich ja. Das ist ja immer der Weg. Auch freakige Entscheidung. Du sagst auf einmal, du wirst Wrestler als Berufsentscheidung.
Das ist schon verrückt, ne?
Was Sexy Mike macht.
Crazy Sexy Mike? Oh, fuck, Mann. Als wir unseren ersten Podcast aufgenommen haben, den ihr übrigens bei Patreon findet, so wird ein Schmuh daraus, hatten wir die zweite Folge Crazy Sexy Mike genannt und haben so ein bisschen über die GWF und Wrestling in Deutschland geredet.
Haben wir das noch gar nicht hier in dem Podcast besprochen wahrscheinlich, oder? Mit Crazy Sexy Mike?
In der jetzt hier gerade veröffentlicht wird? Ja, nee.
Noch nicht. Krass.
Nee. Ja, Crazy Sexy, aber Digga, Shoutout Crazy Sexy Mike, Alter. Ja. Wenn ihr Wrestler werden wollt oder Wrestlerin werden wollt, geht zur GWF nach Berlin, die beste Wrestling-Schule in Deutschland.
Frag nach Crazy Sexy Mike.
Und wenn ihr den nicht kriegt, geht wieder.
Das ist der Beste.
Ey, ganz unironisch, das klingt so, als ob wir uns darüber lustig machen, aber Crazy Sexy Mike ist wirklich einer der krassesten überhaupt.
Genau, also kennt ihr das, wenn so, keine Ahnung, ein Golfer verliert seinen Schwung? Er war ein guter Golfer, hatte ein, zwei, drei, vier gute Seasons, galt als das Nachwuchstalent überhaupt und dann aus irgendeinem Grund verlor er seinen Schwung.
Ich find's gut, dass du nochmal unser Golf-related Publikum
hier abholst. Nein, er verlor seinen Schwung. Er wusste nicht, was soll ich machen? Und dann fing er an, hart zu trinken.
Mm.
Und es ging nicht weiter.
Seine Frau geschlagen.
Seine Frau hat ihn verlassen. Und
es war eine harte Zeit,
ey. Er wusste nicht, wo er hin soll. Ja. Und dann irgendwann, er hat wieder mal betrunken den Golfschläger ausgepackt, geht aufs Feld, versucht irgendwas zu machen. Und es klappt nicht. Weißt du, der Ball geht einfach nicht.
Mm.
Und so ein alter, weiser Typ, der irgendwie so immer den Caddy seit Jahrzehnten macht, hat ihm so einen Tipp gegeben, so und so, und dann irgendwie zweimal auf die Schulter geklopft und ihm kurz was ins Ohr geflüstert.
Hat ihm die Adresse aufgeschrieben.
Gesagt, so, und jetzt machst du, führst du den Ball.
Ja.
Und er haut ihn raus. Und
das ist Crazy Sexy Mike. Du bist der Ball. Oh, Junge, Alter. Crazy Sexy Mind und Ahmed Share, Alter. Das war auf jeden Fall meine Zeit damals.
Bam, alles machen, was man will. Das ist eine verrückte Sache.
Gute Sache.
Machst du dir manchmal Gedanken so über den Sinn des Lebens?
Über den Sinn des Lebens?
Ja, was ist der Sinn des Lebens? Was ist meine Aufgabe und so weiter?
Gerade nicht so viel, aber ja, natürlich.
Aber
wie kommst du drauf?
Ja, ich hab mir überlegt.
Standst du neulich auf dem Golfplatz? was mach ich hier eigentlich?
Nein, ich hab mir neulich über mich Gedanken gemacht. Das war alles im Zuge dieser Gewohnheiten, die ich mir angewöhnen will. Die antrainieren willst. Und dann fragst du dich, okay, wofür mache ich das? Was ist das Ziel und so weiter und so fort? Was ist mein Ziel? Mega freaky. Und dann ist mir eine Theorie eingefallen, die besagt im Grunde, dass der Sinn des Lebens, wenn du den rein physikalisch erklären möchtest, oder sag ich mal nach Grundsätzen der Thermodynamik, dass im Endeffekt das Leben entstanden ist, weil das halt Entropie begünstigt.
Entropie?
Entropie, ja, ich erzähle das wahrscheinlich falsch, aber soweit man sagt immer, Entropie ist irgendwie ein Maßstab für Chaos. Ich weiß nicht,
inwieweit. Ich kenne den Begriff einfach nicht.
Entropie, das ist ein Begriff aus der Thermodynamik.
Ah, okay.
Im Grunde, soweit ich das verstehe, im Grunde besagt Entropie.
Ist es so Energieerhaltung oder
was ist das? Genau, das ist genau halt das Gegenteil. Also der Grad der Entropie ist halt der Grad der Irreversibilität der Energieumwandlung.
Ah, okay, also die Energie, die zwangsläufig verloren geht durch den Umwandlungsprozess.
Wenn du zum Beispiel sagst, jetzt kriegen wir irgendwie Energie in Form von Photonen, strahlt auf die Erde und dann wird das halt umgewandelt durch Photosynthese in ATP, Adenosintriphosphat zum Beispiel.
Natürlich.
Und das ist, ne, oder Zucker, ja. Oder sagen wir mal, wird zu Zucker erst umgewandelt und daraus wird dann ATP gewonnen. Und das bei jeder dieser Transformation geht Energie halt verloren.
Aber gibt es nicht Energieerhaltungssätze, dass Energie nie verloren geht? Ist es da nicht
Es wandelt sich um.
Okay.
Es wandelt sich um, genau.
Diese Energie ist dann nicht mehr in diesem Prozess.
Genau, mehr in diesem Prozess gebunden.
Und das ist Entropie.
Genau.
Okay.
Ja, beziehungsweise die Entropie ist halt die Differenz. Ist die Differenz der Energieveränderung. Weil wir wissen nicht, wie viel Energie es im Universum gibt.
Mhm.
Deshalb kannst du keinen absoluten Wert so sagen. Du kannst nicht sagen.
Kann man den schätzen?
So und so viel. Ich glaube, sowas gab es mal und dann hieß es.
Du bist verrückt, geh wieder auf den Golfplatz.
Irgendwann ist überall Energie ausgeglichen und dann sind wir tot sozusagen, weil dann dieser Kreislauf aufhört, weil die Energie dann alle ist. Entropie kommt ja auch irgendwann zum Stimmen. Entropie, du hast zum Beispiel. Es geht. Entropie ist ja quasi irreversibel und das geht nicht mehr zurück. Also es geht immer nur vom Warmen ins Kalte und nicht vom Kalten ins Warme.
Vom Warmen. Achso, ja, klar.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, da kann ich folgen, ja.
So, ne? Also Energie wird immer abgegeben und immer weiter umgewandelt. Und Lebewesen bzw. Stoffwechsel und der ganze Kram ist halt ein Entropiebeschleuniger.
Okay.
Beziehungsweise Entropie ist so, man sagt, das ist halt nur eine Theorie, ich weiß nicht, inwieweit das bestätigt wird.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Nee. Auf jeden Fall, wenn du das ganz krass runterbrichst, im Endeffekt ist, je komplexer das Leben ist, je mehr Prozesse abgehen, desto mehr Entropie verursachst du im Grunde.
Okay.
Konstant halt, ne?
Mhm.
Und jetzt ist halt das Ding, wenn das der einzige Sinn des Lebens ist, Alter, dass du Teilchen zerteilst und die rausschießt, sozusagen, dann sind wir eigentlich so an sich im Universum komplett unwichtig. So, komplett irrelevant. Komplett absolut irrelevant.
Da würde ich, das würde ich unterschreiben.
So ein Blubberbläschen, was, wenn du Mineralwasser einfüllst, dir ins Glas so hochkommt an die Oberfläche und dann verschwindet.
Ja, wenn man sich, also keine Ahnung, das hat mich damals in der 5. Klasse wahnsinnig beeindruckt. Da hat eine Lehrerin Zeitstrahl aufgemalt. Und dann so, okay, da ist ungefähr das Universum entstanden, so da gab es dann das erste Mal irgendwie Planeten, so alt ist unsere Sonne. Und siehst du diesen ganz kleinen Punkt da? Da habe ich so nee gesagt. Genau, das sind wir.
Ja,
wir sind nicht mal ein Wimpernschlag in der Zeitgeschichte.
Ganz genau. Und dann habe ich halt weiter überlegt, okay, wo sehe ich dann für mich dann die Bedeutung überhaupt? Eigentlich könnte ich mich ja dann gleich umbringen.
Ja, das wäre die logische Konsequenz eigentlich. Ne?
Aber die Bedeutung sehe ich die Bedeutung des Individuums sehe ich eher in der Gesellschaft dann halt. In deiner Arbeit in der Gesellschaft, in dem, was du machst, in deiner Funktion als Zahnrad in der Gesellschaft quasi. Komplett weird. So.
Also im Sinne von Boah, also es gibt ja irgendwie diesen Satz, Glück ist eigentlich immer nur die Abwesenheit von Leid. So, aber Leid brauchst du ja trotzdem, um Erkenntnisse zu gewinnen, wie du langfristig glücklich wirst.
Ja.
Also klar, siehst du.
Das ist nicht die Tür.
Ich versuche das gerade irgendwie einzuordnen. Also würdest du sagen, dass dein Ansatz ist, du bist glücklich, wenn du das Gefühl hast, anderen die Möglichkeit oder das Gefühl zu geben, ihr Leid zu mindern? Oder nee, also,
gar nicht.
Nee? Okay, ist keine Ahnung.
Nein. Das ist eine mega die egoistische Sichtweise. Ich beziehe das nur auf mich. Ich versuche nur mein eigenes Ziel ausfindig zu machen im Endeffekt.
Aber wie meinst du das denn mit Entropie? Also ich kann gerade nicht folgen.
Im Endeffekt, es gibt keine Entropie, einfach, das ist nur ein Ansatz, genau wie wenn du sagst, es gibt Gott und so weiter und so fort. Im Endeffekt, ich sag, meine Anwesenheit macht im Universum keinen Unterschied. Ja, ich allein für mich.
Ja, aber das stimmt.
Quasi relativ irrelevant, wenn du das auf die große Menge verteilst. Weißt du, auf meinem Kopf hab ich viele Haare, wenn ein Haar verschwindet, das ist scheißegal.
Ja, ich bin der falsche Ansprechpartner da.
Aber wo ich nicht irrelevant bin, das ist halt innerhalb der Gesellschaft. Das heißt, wenn ich quasi...
Ja, oder auch kleiner, deine Familie, deine
oder
Freunde.
Meine Familie, genau. Ja. Aber das, ich sehe das eher schon eher als Einheit.
Ja.
Sogar. Das ist meine unmittelbare, meine Familie, wir sind so klein im Endeffekt im Großen und Ganzen und das kannst du auch als einen Punkt sehen.
Okay.
Wenn du so von oben guckst. Und das Ding ist, ich sage, okay, dann im Endeffekt müsste mein bester Weg sein, müsste etwas sein, dass ich etwas machen kann, wo ich mich darauf voll konzentrieren kann, dass ich so gut wie möglich werde, um quasi den größtmöglichen Wert innerhalb der Gesellschaft zu bringen. Weil das ist quasi der einzige Hebel, den ich habe, um irgendeine Bedeutung zu haben.
Okay.
Ja. Und im Endeffekt habe ich dann gesagt, okay, dann musst du was finden, dem du dich wirklich widmen kannst.
Ja.
Ja, und zum einen habe ich natürlich die Comedy, Stand-up.
Mhm.
Und zum anderen das, was damit halt zusammenhängt noch, so Sachen wie Kommunikation und solche Geschichten.
Ey, eigentlich müsstest du so eine Stories auf die Bühne bringen. Ich glaube, das hätte so einen Unterhaltungswert.
Weiß ich nicht. Ich wette, wir haben locker jetzt die Hälfte unserer Follower verloren.
Ja. An alle vier, die noch dran sind. Schön, dass ihr es so lange durchgehalten habt. Hier kommen nochmal die Termine von Anton Knaus für die nächsten Wochen und Monate.
Hit it!
Anton Knaus könnt ihr bestaunen am 7.8. bei Moin Haha in Hamburg sowie am 8.8. Am 19.8. bei Kunst gegen Bares in Kornali-Münster, am 20.8. Kunst gegen Bares in Übach-Parlenberg, am 21.8. ebenso Kunst gegen Bares in Niederzier. Am 22.8. ist Anton wieder bei Moin Haha sowie am 18.9. und am 19.9. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer auf Instagram und Facebook.
Ja, und da sind wir wieder da.
Mann, ich liebe sie.
Leonie hat eine geile Stimme, oder? Leonie Lander, Shoutout.
So eine geile Ansage, ich möchte jetzt sogar zu meinen Terminen gehen.
Ey, ohne Witz, Leonie und ich sind vorgestern nochmal eine Runde um den Block gelaufen. Also wir sind quasi Nachbarn, sie wohnt ja die Straße runter. Und sie spricht jetzt so ein ganz, ganz schlimmes Hörbuch. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Aber sie spricht es unter einem Synonym. Und hat mir so ein bisschen erzählt, wie schlimm das alles ist. Kennst du noch vom, ich weiß gar nicht, ob das heute noch ein Thema oder heute noch ein Ding ist, wenn du an den Bahnhof gehst und du siehst so diese Arztromane, irgendwie so Jason und Raphael, er ist Arzt, er ist Millionär in den Fängen der Leidenschaft. Also so diese, die sind nicht groß, die Bücher.
Die haben so bunte Cover.
Ja, genau, mit so einem Typ mit so langen Haaren und so einem offenen Hemd mega, und
genau,
so.
Sehr, sehr, sehr sexy auf eine ganz komische Art und Weise.
Ja, so ganz, also weiß nicht so, selber Schlag Mensch hat auch irgendwie so Delfine als Hintergrundbild bei Facebook oder so.
Glasdelfine
an der Wand. Ja, hat zu Hause bestimmt noch eine Kiste Window Color stehen.
Genau.
Oh Mann.
Cola.
Jesus Christ. Ey, Anton.
Wird Zeit für Tacos, würde ich sagen.
Ich hab richtig Hunger.
Ja, Mann,
ich hab richtig Hunger. Kurze, knackige Folge heute über Entropie, AEW und alles andere, was noch ansteht. Und ich reite heute Abend wieder aus und muss wahrscheinlich dann den nächsten Zug überfallen. Also wenn ich nächste Woche wenig Themen habe, so, ich kann dir bestimmt ganz viel über den Wilden Westen erzählen.
Ich bin nochmal auf das Spiel Red Dead Redemption gespannt.
Ja, ich kann...
Das war immer so ein Spiel, ich habe das immer gesehen in der Werbung, Aber ich hatte mir dann schon GTA geholt und bin da geblieben.
Ja, vor allem, ich habe immer Angst gehabt, irgendwie, wenn ich so ein Spiel spiele, dann, dann bleibe ich da erstmal drauf kleben, weil es so gut ist. Ja, genau, das ist eingetreten. Die Ängste waren völlig zu Recht. Okay, naja, in dem Sinne, ihr Lieben, schönen Tag euch noch. Ciao, ciao.